Das Interessante ist, dass halt dadurch dieser Begriff schwul so schon so eingebürgert als was Negatives gilt, dass man halt auch von schwule Hausaufgaben zum Beispiel spricht und dass das halt auch Personen machen, die eigentlich gar nicht unbedingt negative Einstellungen gegenüber Schwulen haben, sondern die das einfach dann nur noch so aus Gewohnheit machen und vielleicht auch gar nicht denken, dass das irgendwie schlimm ist. Und das Problem ist nur, sie signalisieren dadurch natürlich auch vielleicht ihren Freunden, dass wenn die jetzt schwul sind, dass das vielleicht was Komisches wäre. Also das heißt, es traut sich dann vielleicht auch ein Freund, sich nicht mehr zu outen, ne? Wenn man jeweils den Kumpel immer schwul als Schimpfwort reden hört. Und es führt auch dazu, dass schwul halt auch von den Leuten, die das hören, immer mehr als was Schlechtes dann verinnerlicht wird. Selbst wenn man selber das einfach nur so daher sagt.
Hi Leute, hier ist Romans von Salon 5. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute sitze ich hier mit Ulrich Klauke, er ist Sozialpsychologe und ich würde sagen, am besten stellt er sich einfach selber vor.
Ja, also ich bin Ulrich Klocke oder Uli gerne auch. Ich arbeite an der Humboldt-Universität als Sozialpsychologe und mache eigentlich ähnliche Dinge, wie auch ein Professor macht. Das heißt, ich gebe Lehrveranstaltungen und ich mache Forschung. Und ich mache Forschung vor allem zu den Themen Diskriminierung, Vorurteile, Stereotype, was die Ursachen sind und wie man sie abbauen kann.
Heute geht es ja um Ursachen von Queerfeindlichkeit. Und mir wurde mitgeteilt, dass du an einer Studie gearbeitet hast, die über die Einstellung von Deutschen gegenüber queeren Menschen geforscht hat. Stimmt das?
Ja, sogar mehrere Studien, aber es gibt eine Studie, die ist von 2017 bzw. 2016 war die Befragung und die war an der Allgemeinbevölkerung. Das war so eine repräsentative Studie mit Beate Küpper und Carlotta Hoffmann zusammen. Und es ging da allerdings damals nur um Schwule, Lesben und Bisexuelle. Es wurde also keine oder kaum Fragen zu Trans und anderen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten gefragt.
Möchtest du ein bisschen mehr über die Studie erzählen? Also wie kam es dazu? Was waren die Ergebnisse und wie seid ihr da durchgegangen? Und haben die Ergebnisse euch vielleicht überrascht oder war es eher sowas, dass ihr euch schon denken könnt, dass das Ergebnis so ist?
Also der Anlass war, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Rahmen ihres Themenjahres zur Dimension sexuelle Orientierung im Jahr 2016 oder 17 war das Themenjahr, diese Studie eben in Auftrag gegeben hat. Und ja, was wir gemacht haben, wir haben 2000 Personen befragen lassen von einem Befragungsunternehmen, die halt zufällig ausgewählt wurden, so dass man die Ergebnisse möglichst halt auch verallgemeinern kann auf die Bevölkerung, die in Deutschland lebt und die Menschen, die über 16 Jahre alt sind. Und es gab ganz viele Ergebnisse, aber so ein paar Ergebnisse sind zum Beispiel, dass eine große Mehrheit von über 80% auch in diesem Jahr schon für die Öffnung der Ehe war, für Lesben und Schwule beziehungsweise für gleichgeschlechtliche Paare, obwohl ja die Öffnung der Ehe dann erst später kam. Auch fast genauso viele waren für ein Adoptionsrecht für Lesben und Schwule. Es gab allerdings auch immer noch einige Befragte, die mit dem Thema Homosexualität möglichst wenig zu tun haben wollten. Zum Beispiel ein Viertel, die sagen, das Thema nimmt in den Medien zu viel Raum ein. Und es ist auch so, dass es immer noch, je dichter das Thema an einen ranrückt, teilweise den Menschen unangenehm ist. Zum Beispiel, dass mehr Menschen sagen, wenn ich zwei Männer auf der Straße sehe, die sich küssen oder Zärtlichkeiten austauschen, dann stört mich das. Das sagen, haben 38% gesagt, dass sie das unangenehm finden, bei zwei Frauen 28%. Und wenn es ein Mann und eine Frau ist, die sich in der Öffentlichkeit küssen oder ihre Zuneigung zeigen, dann sagen nur 11%, dass sie das stört. Also man sieht schon, dass es eben, dass die Menschen zwar so insgesamt für gleiche Rechte sind, aber manche halt durchaus noch so ein bisschen Unbehagen haben.
Jetzt ist die Studie ja schon etwas älter, also beziehungsweise von 2017, wenn ich mich richtig
Ja,
erinnern kann.
genau.
Können Sie sich vorstellen, dass es jetzt nochmal eine neue Studie gemacht wird, die jetzt noch besser halt so zeigen würde, wie es jetzt zur Zeit gerade ist?
Also, es gibt jetzt neue Zahlen, die sind leider nicht ganz so gut, von Ipsos. Die haben gezeigt, dass zwischen den Jahren 2021 und 2023 tatsächlich die Zustimmung zur Öffnung der Ehe wieder zurückgegangen ist. nicht dramatisch, aber durchaus so um 6%. Und das ist schon interessant und vielleicht auch ein bisschen beunruhigend. Und man muss andererseits aber sehen, in den letzten Jahrzehnten, seit den 60er Jahren, ist die Einstellung wirklich immer positiver geworden. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut im Jahr, ich suche mal gerade raus, es gibt hier Befragungen aus dem Jahr 1963 und da sagen knapp 50%, Homosexualität ist ein Laster, also ist eine Sünde oder ist ein kriminell oder was auch immer. Und nochmal fast genauso viele sagen, es ist eine Krankheit. Und nur ganz wenige sagen, das ist ganz natürlich. Das heißt also, seit den 60er Jahren hat sich halt erstmal ganz dramatisch die Einstellung verbessert, aber das läuft eben offensichtlich nicht so automatisch so weiter.
Kannst du dir vorstellen, ob welche Ursachen darunter liegen können, dass es halt von 2017 bis jetzt sogar eher schlechter geworden ist, also dass die Zahlen sich verschlechtert haben?
Also es gibt zwar einige Studien dazu, was die Ursachen von Vorurteilen sind und auch speziell von Queerfeindlichkeit. Aber es ist jetzt tatsächlich aus meiner Sicht nicht ganz so einfach zu erklären, warum es jetzt in den letzten 2 Jahren sich verschlechtert hat. Vielleicht ist es auch Zufall und man muss noch mal abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Was aber auch möglich ist, ist, dass das Thema Rechte für queere Menschen, Rechte für Minderheiten ein Thema ist, was eben stark polarisiert. Also das heißt, es gibt eine große Zahl von Menschen, die sagen, ja, das ist ganz wichtig, die sollten gleiche Rechte haben. Es gibt aber auch einen Teil von Menschen, die mehr und mehr ja auch artikulieren, dass sie irgendwie den Eindruck haben, es reicht jetzt mal, sich durch so Woke-Sein stören, durch Unisex-Toiletten oder durch Gendersprache oder geschlechtergerechte Sprache irgendwie provoziert fühlen, weil sie vielleicht auch selber irgendwie den Eindruck haben, sie kommen nicht so schnell mit oder eben das, wie Geschlecht betrachtet wird, verändert sich total und das macht ihnen irgendwie Angst und dass dann eben auch so Einstellungen gegenüber gleichen Rechten für Lesben und Schwule, was lange Zeit eigentlich immer positiver wurde, die Einstellung, dann vielleicht auch mitgerissen wird von so einer Polarisierung, dass man halt einen bestimmten Anteil von Menschen hat, die sagt, nee, das ist mir alles zu viel und jetzt bin ich auch gegen die Öffnung der Ehe. Das ist so eine Spekulation natürlich, ne? Also im Prinzip ist es, meines Wissens gibt es da jetzt auch noch keine klare Erklärungen, warum es jetzt gerade in den letzten Jahren vielleicht wieder, ja, zurückgeht, die positive Einstellung.
Also ich kann mir selber jetzt persönlich vorstellen, dass es ja schon, dass es sehr viel helfen würde, wenn man schon sehr früh, also so im Schulalter, die Schüler, also die jungen Kinder halt schon mal daran, also dann näher bringen würde, im Sinne von, dass man in der Schule aufklärt und sagt, dass es, also es okay ist und es normal ist und dass es halt, dass Menschen halt lieben können, wen sie wollen, dass es nicht nur Mutter, Vater, Kind gibt. Können Sie sich vorstellen, dass es auch, also es hier in Deutschland irgendwann auch in den jüngeren Bereichen, vielleicht zum Beispiel Grundschule oder Kindergarten, dass es dort halt schon den Kindern näher gebracht wird.
Auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich ja stark damit, wie man sozusagen ganz von früh auf das als was ganz Normales, Natürliches auch vermitteln kann. Und da spielen natürlich Schule und auch Kita und Eltern und Familie eine große Rolle, natürlich auch die Medien. Und da gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge an Studien zum Beispiel, die zeigen, dass Kontakt zu einzelnen Mitgliedern von Gruppen die Einstellung gegenüber der ganzen Gruppe verbessert. Und es gibt ja auch so Aufklärungs- oder Bildungsprojekte von queeren Menschen, die an Schulen gehen und sich dort vorstellen und die SchülerInnen können dort Fragen stellen und sie erzählen so ein bisschen was aus ihrer Biografie. Das sind zum Beispiel sehr gute Ansätze, aber was halt auch helfen kann, ist einfach, dass es eben tatsächlich eben in den Unterrichtsmaterialien, in den Medien, in den Beispielen, die Lehrkräfte bringen, in der Art, wie sie sprechen und wie sie vielleicht auch über das Thema Partnerschaft und Familie und Liebe und so reden, dass es dort einfach immer als selbstverständlicher auch, ja, gelebt und vorgespielt, also vorgeführt wird, so dass dann eben Vorurteile gar nicht erst entstehen.
Also, ich weiß, soweit ich mich erinnern konnte, hatten wir mal bei uns in der Schule auch eine Person, eine Lehrerin, die transgender war. Und also, sie ist jetzt nicht mehr bei uns in der Schule, weil es leider dazu kam, dass sie von den unteren, dass zu Reibereien zwischen den unteren Klassen gab, also dass sie sich halt nicht gut miteinander vertragen können, beziehungsweise die Lehrerin von den Schülern nicht akzeptiert wurde. und können sich vorstellen, also wahrscheinlich, sie können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, weil es halt ein sehr spezieller Fall ist. Aber woran es liegen könnte?
Also, es ist so, dass eine wichtige Größe dafür oder Einflussfaktor, warum Menschen eben gegen queere Menschen was haben, ist, dass sie einfach generell eher starre und rigide Geschlechtervorstellungen haben. Also Vorstellungen davon, wie Jungs und Mädchen oder wie Männer und Frauen zu sein haben. Und gerade Jungs haben damit möglicherweise auch noch mehr Probleme manchmal als Mädchen. Und das kann man auch dadurch erklären, dass Männlichkeit bei uns in der Gesellschaft als etwas gesehen wird, was man immer wieder neu beweisen muss, während Weiblichkeit als sowas ist, was man biologisch irgendwann erwirbt und einem nicht mehr genommen werden kann. Und deswegen, das ist zumindest eine Erklärung, warum dann zum Beispiel Jungs sich mit sowas schwer tun, dass sie sich in ihrer eigenen, wenn sie sich sowieso in ihrer eigenen Geschlechterrolle noch nicht ganz sicher fühlen und den Eindruck haben, sie sind vielleicht selbst nicht männlich genug und erfüllen ihre eigenen Anforderungen, die sie haben an Männlichkeit nicht. Dann suchen sie sich halt andere, die das noch weniger tun als sie und ja, die sie dann den, die, auf die sie, also die sie sozusagen abwerten können, um dann selber sich selbst wieder im Vergleich aufzuwerten. Das ist eine mögliche Erklärung. Und da ist natürlich, wenn man eine Person hat, die man erst als Mann kennengelernt hat, die dann eben diese Rolle total bricht und sagt, ich bin eigentlich eine Frau, dann ist das natürlich eine große Provokation. Und wenn man so eine Person dann abwertet und die mobbt oder irgendwie über die lästert, dann kann es auch dazu dienen, zum Beispiel einfach sich selber zu vergewissern, dass man selber ganz normal ist im Vergleich zu dieser Person, die man da jetzt mobbt.
Also, das am Ende, das Verhalten der Kinder muss ja irgendwo hinkommen, weil jede Person kommt ja nicht mit einem, mit Queerfeindlichkeit auf die Welt. Aber ich frage mich jetzt, gibt es da eine Geschichte dahinter oder war es halt einfach schon immer so, dass gesagt wurde, es heißt Mutter, Frau und Mann? Obwohl ich mich auch daran erinnern kann, dass ja zum Beispiel in manchen Kulturen ist sogar sehr, sogar Polyliebe,
Polyamorie.
genau, sogar sehr, als sehr gut angesehen wird oder sogar als sehr normal angesehen wird. Wo kommt das her und wann hat es angefangen? Also ungefähr, wenn Sie das da beantworten können.
Ja, das ist eine gute Frage, ob das jetzt geschichtlich irgendwann angefangen hat. Es gab auf jeden Fall ja Phasen in der Geschichte, in denen auch durchaus offener mit Homosexualität umgegangen wurde als zum Beispiel so in den letzten 100 Jahren oder Hunderten von Jahren, wo sich zum Beispiel auch Homophobie auch aus dem westlichen Europa exportiert wurde in die ehemaligen Kolonialstaaten, also in die arabischen Staaten oder auch nach Afrika, wo es dann sozusagen früher vielleicht viel weniger problematisch war als heute. Ich denke, dass dann man sagen kann, es gab einen Moment, wo es angefangen hat, ist wahrscheinlich nicht so leicht möglich. Aber ich glaube, es gibt eben, so wie es bei Vorurteilen generell verschiedene Ursachen gibt, auch bei Homo- und Transphobie viele Ursachen, die auch zu jeder Zeit mehr oder weniger gegolten haben. Also das eben, was ich gerade schon gesagt habe, dass man sich selber aufwerten kann, indem man Menschen abwertet, die einer anderen Gruppe angehören. Wenn man also selber heterosexuell ist, und man feststellt, andere Menschen sind das nicht, dann kann man sich selber besser fühlen, indem man die anderen Menschen, diese Minderheit vielleicht in dem Fall, da ist es dann noch leichter abwertet. Wenn man wenig kennt, also wenn man in seinem Umfeld niemanden kennt, der queer ist, lesbisch, schwul oder trans ist, dann ist es so, dass allein schon das mangelnde Vertrautheit einfach dazu beiträgt, dass man unsicher ist, dass man Vorurteile hat, dass man Ängste hat, dass man vielleicht auch sogar angewidert ist, weil man es halt einfach nicht gewöhnt ist, ne? Also das ist was, was aber eben auch für andere Vorurteile genauso gilt. Und was auch noch eine Funktion von Vorurteilen ist, ist, dass man damit Ungleichheit rechtfertigt. Also wenn man zum Beispiel in einem Staat wohnt, wo Homosexuelle oder Menschen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen haben, mit dem Tode bestraft werden oder einfach generell verfolgt werden, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man für sich selber einfach sich entscheidet, dass die eben auch was Böses getan haben und dass sie es deswegen sozusagen verdienen. Das ist ähnlich wie auch man Rassismus auch dadurch erklären kann, dass die europäischen Menschen irgendwann eben ihren Kolonialismus und Sklaverei und die Unterdrückung rechtfertigen mussten und man dann sozusagen solche Stereotype entwickelt hat, die dann halt sozusagen das als ganz normal hinstellen, wie das Leben jetzt gerade läuft. Und was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist einfach, was man in der Umgebung mitkriegt, ne? Also, ob der Vater schon Schwulenwitze erzählt oder vielleicht auch, ob die Eltern einfach darüber nie reden oder immer, wenn es um das Thema Homosexualität geht, dann irgendwie das Thema wechseln. Das ist ja alles was Signale sendet, auch an die Kinder.
Das ist ein sehr guter Stichpunkt, die Eltern. Es ist ja wahrscheinlich so, dass das Umfeld einen sehr großen Einfluss auf das Kind am Ende des Tages hat. Also, wenn die Schule jetzt zum Beispiel sich dafür einsetzen würde, mehr über queere Menschen aufzuklären, würde es dem Kind, wäre ein Kind dazu in der Möglichkeit, in der Lage dazu, das aufzunehmen, auch wenn dann zum Beispiel zu Hause etwas ganz anderes erzählt wird?
Also das ist natürlich ideal, wenn es in allen und Kontexten, in denen das Kind ist, sozusagen ja Aufgeschlossenheit und Offenheit auch gelebt wird. Aber selbst wenn es eben zu Hause nicht so gelebt wird, kann die Schule auf jeden Fall was erreichen. Und gerade dann ist der Einfluss der Schule wichtig. Also man kann zum Beispiel auch zeigen, dass gerade die Menschen von Begegnungen profitieren, in dem Sinne, dass sie Vorurteile reduzieren, die vorher halt eben negativere Einstellungen haben. Vielleicht auch aufgrund von religiös verursachten Vorurteilen. Also dass gerade zum Beispiel auch religiöse Menschen sogar umso stärker, wenn sie Begegnungen mit queeren Menschen haben, dann anfangen umzudenken. Von daher würde ich immer sagen, Schule sollte sich nicht darauf zurücklehnen und sagen, ja, wir können ja eh nichts machen. Die haben das ja im Elternhaus schon eben gar nicht anders mitgekriegt, sondern immer optimistisch versuchen, ihren Einfluss zu nutzen.
Also ist es, würde ich sagen, dass auch die Schule irgendwie Teilverpflichtung hat, die Schüler darin aufzuklären?
Ja, auf jeden Fall. Also die Schule hat aus meiner Sicht die größte Verpflichtung überhaupt. Also weil die Schule ist ja eine Zwangsinstitution. Es gibt ja Schulpflicht. Das heißt, alle Menschen müssen in einem bestimmten Alter in die Schule gehen. Und das bedeutet einmal, sie können dort nicht der Diskriminierung entfliehen. Also wenn dort Rassismus oder Homophobie oder Sexismus auftritt, dann sind sie dem sozusagen schutzlos ausgeliefert, weil sie nicht einfach sagen können, dann gehe ich halt nicht mehr zur Schule. Und andererseits erreicht die Schule eben als die meines Wissens die einzige Institution in unserer Gesellschaft, die wirklich alle Menschen erreicht. Insofern hat die Schule meines Erachtens auf jeden Fall die größte Verantwortung in der Gesellschaft, was diese Aufgabe Abbau von Queerfeindlichkeit angeht.
In Amerika ist es ja zum Beispiel so, dass es in vielen Teilen des Landes halt dazu gibt, dass es Elternorganisationen gibt, die sich dafür einsetzen, dass alles rund um das Thema Queerness und aber auch zum Thema Slavery und alles drum und dran halt aus der Schule und aus Büchereien verbannt wird. Können Sie sich vorstellen, dass es in Deutschland auch mal so weit kommt? Beziehungsweise, dass auch wenn hier Eltern sagen, so, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind mit diesen Themen in Kontakt kommt, dass es dann halt auch gesagt wird, so, ja, okay, das wird gestrichen und wir sorgen dafür, dass es aktiv nicht in der Schule besprochen wird.
Dazu kann ich vielleicht sogar noch mal ein Ergebnis aus der Befragung, die jetzt ja auch schon ein bisschen älter ist, von 2016 sagen. Aber da glaube ich, hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Nämlich damals waren schon 90% der Meinung, dass es die Aufgabe der Schule ist, die Akzeptanz gegenüber homo- und bisexuellen Menschen zu erhöhen. Das war eins der Dinge, die mich wirklich überrascht hat. Auch gerade angesichts der Tatsache, dass eben 2/3 der unter 30-Jährigen uns berichtet haben, dass sie in ihrer gesamten Schulzeit kein einziges Mal die Lehrkräfte irgendwie Beispiele über lesbische, schwule und bisexuelle Personen gebracht haben. Also hier wäre ich in Deutschland jetzt recht optimistisch, dass das nicht passiert. Wir haben zwar in Deutschland auch sogenannte besorgte Eltern und Demonstrationen vereinzelt in manchen Bundesländern gegen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule. Aber das bedarf meines Erachtens einfach nur den nötigen Mut und die Courage halt der Schulleitung, der Lehrkräfte, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, und Da sehe ich jetzt auch erstmal nicht, dass diese Gruppen so einflussreich werden, dass das sozusagen überhaupt nicht mehr möglich sein wird in der Schule. Das ist in den USA ja in der Tat dann noch deutlich besorgniserregender.
Ich habe mich gerade gefragt, also wenn wir in der Sch ich war ja, ich bin jetzt auch sehr lange in der Schule gewesen, ich bin es auch immer noch. Und wenn ich nicht jetzt so rückblickend auf meine Schulzeit denke, kann ich mich nicht an ein einziges Mal daran erinnern, dass wir über das im Matheunterricht zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Fach über queere Menschen oder in irgendeinem Rahmen gesprochen wurde. Also meistens, wenn wir in den Schulkonferenzen sind, wird immer von den Schulleitern so gesagt, so, ja, wir haben keine Kapazitäten dafür, wir machen schon das und das und das und wir können dann nicht auch noch das machen. Können Sie sich vorstellen, wie das am besten in den Schulunterricht irgendwie eingesetzt werden würde, ob es in Form von AGs ist, die dann verpflichtend sind oder ob man das in den Lehrplan reinschreiben muss, damit halt nicht genau das, was auch bei mir häufig passiert, dass gesagt wird, so ja, wir haben keine Kapazitäten dafür, tut mir leid, das ist auch nicht unsere Aufgabe, halt verhindert werden kann.
Ja, ich glaube, dass das wirklich nicht daran scheitern kann, dass man nicht genügend Zeit hat. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass Lehrkräfte gerade, die für das Thema vielleicht stärkere Verantwortung haben, in Berlin gibt es zum Beispiel an jeder Schule eine beauftragte Person für das Thema, dass die sich halt qualifizieren und dass idealerweise alle Lehrkräfte gerade dann auch schon in ihrem Lehramtsstudium lernen, wie man dieses Thema einbauen kann. Aber es kostet im Allgemeinen keine zusätzliche Zeit, weil man kann immer, wenn es um das Thema Partnerschaft geht, immer wenn Familie oder wenn irgendwie Menschen eine Rolle spielen, als in Form von Beispielen, von Materialien, die verwendet werden, kann man überlegen, ob man nicht auch ein Beispiel von einem gleichgeschlechtlichen Paar, von einer Regenbogenfamilie, von einer Transperson mit einbaut. Also das kann dort ganz selbstverständlich passieren, auch bei irgendwelchen Filmen, die man schaut oder Romanen, die man liest, vielleicht im Deutsch- oder Englischunterricht. Man kann im Geschichtsunterricht, wo ja irgendwann hoffentlich doch sowieso das Thema Menschenrechte, Bürgerrechtsbewegung, Frauenbewegung, Abschaffung von Sklaverei, was ja ein wichtiger Aspekt von Geschichte ist, wo das behandelt wird, kann man natürlich auch das Thema ja, Bürgerrechtsbewegung der queeren Community mitbehandeln, auch ohne dass das jetzt sozusagen gleich eine ganz eigene zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeuten würde. Also ich denke, es geht wirklich nur darum oder vor allem darum, an unterschiedlichen Stellen das sozusagen mit zu berücksichtigen und vielleicht auch dann, wie man die Schule einrichtet, wie man sie gestaltet, ob man irgendwelche Plakate aufhängt, irgendwelche Informationsmaterialien auslegt. Das ist ja auch alles nichts, was jetzt wahnsinnig viel Aufwand kostet.
Wenn zum Beispiel eine Schülergruppe sich dafür einsetzen würde, um sowas an ihre Schule zu bringen, aber sie in ihrer Schule auf Widerstand stößt, zum Beispiel von den Lehrkräften aus, gibt es da irgendwo eine Stelle, eine offizielle Stelle, bei der sie sich melden können und zu sagen können, ja, wir wollten dieses Projekt machen, das wurde von unserer Schulleitung aber verboten, dass dann irgendeine Stelle so sagt, so, die sich dann halt für die einsetzt und sagt, so, ja, das geht halt nicht.
Ja, das ist nochmal super, dass du das sagst. Das habe ich ja gerade irgendwie vergessen. Also, dass genau die sogenannten Gay-Straight Alliances nennt sich es in den USA oder man könnte vielleicht auch Queer-Straight Alliances oder einfach AG, Arbeitsgemeinschaft. Das sind natürlich auch total wertvolle Dinge, insbesondere noch besser natürlich, wenn die sogar von den SchülerInnen selbst also ausgehen. Und ja, jetzt zu deiner Frage. Also, das hängt wahrscheinlich, also, Schule ist ja Ländersache und, jetzt musste mir gerade nochmal auf die Sprünge helfen. Wo sitzt ihr?
Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel die Schule der Vielfalt. Die gibt es auch in Berlin. Also das könntest du dir mal aufschreiben. Die versuchen Schulen auch dazu zu bringen, diesem Bündnis beizutreten, Schule der Vielfalt, und sich eben dann auch eben mit den Themen Homo- und Transphobie auseinanderzusetzen. Und die werden dir sicherlich auch Ansprechstellen nennen können, wenn Schulleitungen sich zum Beispiel sperren. Weil ich denke halt auch, dass eigentlich Schulleitungen keine Handhabe haben, zumindest nicht haben sollten, sowas zu verhindern, weil es nicht im Widerspruch mit irgendwelchen Gesetzen steht, zumindest meines Wissens nicht in Nordrhein-Westfalen. Aber ja, also genau, fragt mal bei Schule der Vielfalt. Es gibt sicherlich auch irgendwie Antidiskriminierungsbeauftragte in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die man fragen kann, oder Gleichstellungsbeauftragte, die sowas eigentlich wissen müssten. Man kann auf jeden Fall auch die GEW fragen. Das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, denen ja auch viele Lehrkräfte angehören. Die ist auch sehr offen, was das Thema angeht. Und die wird sicherlich auch ihren Einfluss geltend machen, gerade wenn SchülerInnen sich da engagieren von sich aus.
Darf ich immer fragen, aus welchem Bundesland du kommst?
Aus Berlin.
Und wie läuft das bei euch ungefähr? Also, weil meine Schule zum Beispiel ist auch eine Schule der Vielfalt, aber auch eine Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage. Und bei uns ist es häufig so, also jetzt nicht mal meine Schule, dass diese Schulen meistens diesen Banner halt haben. Aber wenn man hinter die Fassade schaut, dass es halt nicht wirklich der Fall ist. Also, das ist halt doch ziemlich viel Queerfeindlichkeit und auch sehr viel Rassismus gibt. Wie bekommt man eigentlich als Schule überhaupt diesen Banner? Und kann es auch sein, dass eine Schule ihn wieder abgenommen bekommt, wenn sich halt rausstellt, dass es eigentlich nicht, dass es halt nicht wirklich diese Zustände an dieser Schule sind?
Ja, das ist auch eine super Frage. Also ich meines Wissens ist es bei Schule der Vielfalt schon so, dass man da bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen muss. Schule ohne Rassismus habe ich auch eher den Eindruck, dass die Voraussetzungen ziemlich gering sind, aber vielleicht täusche ich mich auch, also da jetzt Mitglied zu werden. Und vor allem ist ja auch die Frage, ich meine, es gibt ja kein, also Rassismus ist überall und Schule ohne Rassismus, das behauptet, man hat keinen Rassismus an der Schule, ist ja schon einfach für sich ein Problem. Ist wahrscheinlich nicht so gemeint, aber so ist es natürlich. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten ist es natürlich eigentlich schon mal gut, wenn die Schulen da Mitglied sind, weil dann kann man sie ja auch beim Wort nehmen. Also dann kann man ja auch auf Schulkonferenzen oder über Schülerrat oder Schülersprecher Einfluss nehmen und dann auch, dann kann man ja sozusagen noch mehr Rabatz machen, auch als Schüler oder Schülerin und sagen, also das geht nicht, wenn ihr hier schon sagt, ihr seid Schule der Vielfalt und ihr sagt, seid Schule ohne Rassismus, dann müsst ihr jetzt aber auch euch hier an dieser Stelle einsetzen. Also da würde ich dann noch forscher und mutiger auftreten.
Das erinnert mich daran, dass es gibt ja meistens in Schulen die beauftragte Lehrpersonen, die halt besonders für diese Themen zuständig sind. Weil das ja bei uns in der Schule auch, dass eigentlich sich die SV darum gekümmert hatte, das halt dann an die Schulen zu bringen. Es gab ja auch letztens den Tag gegen AIDS. Nur leider ist es dann auch häufig so, dass es halt diese Lehrpersonen halt immer nur das als ihren als diesen diese zweite Aufgabe bekommen hat und dann sich nicht wirklich aktiv dafür einsetzt oder halt das einfach nicht macht. Und wenn man, da frage ich mich halt so, ist es jetzt so, dass man, dass jeder Lehrer sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich mache jetzt einen Workshop für eine Stunde an einem Mittwochabend und dann werde ich jetzt auch beauftragte Person für Queerness oder wird es geprüft, wahrscheinlich eher weniger. Und weil das wird ja dann nicht verhindern, dass es irgendwelche Schulen gibt, die einfach wirklich irgendwelche Leute sagen, so ja, du bist das jetzt, damit wir eine Person vorweisen können, falls irgendjemand fragt.
Ja, sicher, das natürlich kann das auch passieren, dass dann einfach nur eine Person auf dem Papier diese Rolle hat. In Berlin ist es eben meines Wissens schon auch insgesamt sozusagen ein Erfolgsmodell, weil man einfach dann an jeder Schule schon mal eine Person hat, die zuständig ist, auch wenn sie diese Zuständigkeit vielleicht nicht immer wirklich dann wahrnimmt. Was halt in Berlin auf jeden Fall auch wohl ein Problem ist, ist, dass die Lehrkräfte dann heute nicht unbedingt Entlastungsstunden dafür bekommen und das einfach dann noch zusätzlich machen müssen. Und dann ist natürlich, gerade wenn man dann die Rolle aufgezwungen bekommen hat, ist die Neigung wahrscheinlich noch geringer, dann überhaupt irgendwas zu tun, außer dass man eben irgendwie jetzt diese Zuständigkeit hat. Also, aber ich denke, dennoch ist der Vorteil, dass man sich darauf berufen kann und dass man, also ihr als Schüler habt dann natürlich mehr Legitimität, ne, wenn ihr das einfordert. Also wenn ihr sagt, ja, hier, es gibt diese Rolle von Person X, wir sind Mitglied in diesem Bündnis, dann kann man im Prinzip noch mehr auch moralischen Druck ausüben auf die Schulleitung, dann wirklich was zu machen oder auf die Schule insgesamt.
Jetzt in Deutschland, wenn wir über Queerfeindlichkeit sprechen, wie weit, also es gibt ja einmal den Unterschied zwischen physischen und psychische Gewalt. Würden Sie die Situation in Deutschland als relativ sicher einschätzen und dass man da eher weniger Sorgen machen muss? Oder ist es hier eigentlich auch ziemlich beunruhigend und es wird halt einfach nur medial sehr selten aufgegriffen?
Ja, es ist leider so, dass die offiziellen Zahlen, die Polizei jedes Jahr erhebt, seit etwa dem Jahr 2000, jedes Jahr zunehmen von Übergriffen auf queere Menschen. Es ist nicht klar, ob das wirklich damit zu tun hat, dass die Gewalt auch immer mehr zunimmt. Ich hoffe nicht, aber es ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Andererseits ist möglich natürlich, dass auch einfach queere Menschen sich eher trauen, zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen, weil die Beziehungen zwischen der queeren Community und der Polizei sich durchaus auch verbessert haben, zumindest mal in Berlin, vielleicht auch nicht unbedingt in jedem Bundesland. Das ist von daher schwer zu sagen, aber es ist schon so, das merke ich selber auch, dass ich als schwuler Mann mit meinem Freund natürlich habe ich leicht die Möglichkeit, das zu verheimlichen, ne? Also das ist halt was, was man mit anderen, ja, wenn man anderen Gruppen angehört, ne, dann hat man das nicht. Also wenn man schwarz ist, wenn man einen Migrationshintergrund hat, wenn man behindert ist, dann kann man das ja nicht so gut verstecken. Wenn man queer ist, können das auch viele nicht verstecken. Aber manche können es verstecken und viele tun das dann halt auch, ne? Viele zeigen sich nicht und dadurch ist es natürlich schwer herauszufinden, wie die Situation faktisch ist. Ne? Wie würden tatsächlich die Menschen reagieren, wenn ich jetzt überall Händchen halten mit meinem Mann durch die Gegend laufen würde?
Viele zeigen es nicht und auch Repräsentation. Da habe ich auch gedacht, so zum Beispiel in der Politik. Gibt es da eine Person, die in der Queer Community, also jetzt im Deutschen Bundestag, angehört oder eine Person, die offen dazu steht? Falls du das weißt. Also, das ist mir nur gerade in meinen Kopf gefallen, weil wäre es nicht eigentlich schon schön, wenn man halt auch in den öffentlichen Medien halt wirklich Personen haben, die dafür einstehen und offen dazu stehen?
Ja, also das gibt es ja schon auch immer mehr. Also es gibt es ja die bekannten Beispiele, ne, Klaus Wowereit oder Thomas Hitzlsperger. Das sind jetzt nur zwei, die mir einfallen. Auch Anne Will hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Und
Wow.
das ist, also es gibt schon einige und das nimmt auch zu. Wo es immer noch fehlt, ist in sehr maskulinen, klischeehaft maskulinen Bereichen, wie jetzt meinetwegen im Spitzensport, im Fußball, in dem tatsächlichen Profi, bei den Profispielern. Ne? Hitzlsperger hat sich ja auch erst geoutet, als er dann eben nicht mehr professionell als Fußballspieler tätig war. Da würde es natürlich schon nochmal sehr viel bringen, wenn gerade auch in solchen Bereichen, wo manche denken, ach, da gibt es doch niemanden oder so, sich eben auch mehr Menschen offen mit ihrer Identität umgehen würden.
Können Sie sich vorstellen, also um es jetzt nochmal auf die Zahlen zurückzugehen, wie es sein kann, dass 38% der Menschen es weniger akzeptieren würden, wenn zwei Männer zusammen sind und im Gegensatz 28% es mehr akzeptieren würden, wenn zwei Frauen zusammen wären? Wie und woran das liegt?
Na, das liegt sicherlich daran, dass, sagen wir mal, dass sowas wie Zärtlichkeit eben in unserer Kultur, vielleicht auch kulturübergreifend, kann sein, eher als was gesehen wird, was so stereotyp weiblich ist. Und ja, sowas wie Härte, eher was stereotyp männlich ist. Es ist allerdings auch kulturunabhängig, Quatsch, kulturabhängig. Ne? Es gibt ja auch gerade in arabischen Kulturen auch diese Praxis, dass halt auch zwei heterosexuelle Freunde einfach Händchen halten laufen, was bei uns jetzt zum Beispiel ziemlich schnell wahrscheinlich als schwul durchgehen würde, wenn zwei Männer Händchen halten laufen. Also das ist von daher auch gar nicht so ganz konsistent über alle Kulturen.
Ich musste gerade an meine Zeit in der Grundschule, auf jeden Fall in jungen Klassen denken. Und da wurde häufig als Beleidigung halt auch immer gesagt, ja, bist du schwul? Oder also alles in diese Richtung. Und da habe ich mich jetzt gefragt, auch wieder, woher das kommt, dass es irgendwie schon in so einem jungen Alter davon ausgegangen wird, dass das halt eine Beleidigung ist. Weil wir haben in der Schule nicht wirklich darüber gesprochen gehabt. Und deswegen müssen die Kinder das ja irgendwo aufgeschnappt haben und gesagt haben, so, das ist eine Beleidigung. Und da frage ich mich halt, woher das kommt.
Ja, ich denke, dass das einfach, ich meine, jeder, selbst wenn man in der ersten Klasse ist oder so, ganz viele haben natürlich ältere Geschwister oder ältere Freunde. oder gucken fern oder so. Und dann wird es einfach, egal wo, wird es halt aufgeschnappt, dass schwul synonym verwendet wird für nicht männlich genug, für schwächlich, eben was Schlechtes. Und wird dann eben nachgeplappert als Beschimpfung und eben auch sicherlich, wie ich vorhin schon meinte, auch um selber vielleicht die eigene Männlichkeit sicherzustellen. Also zu sagen, ich selber beschimpfe jemanden anders als schwul oder frage den, ob der schwul ist, um damit halt auch deutlich zu machen, ich bin es auf keinen Fall. Ich bin sozusagen ein richtiger Mann oder ein richtiger Junge. Und das Interessante ist, dass halt dadurch dieser Begriff schwul so schon so eingebürgert als was Negatives gilt, dass man halt auch von schwule Hausaufgaben zum Beispiel spricht und dass das halt auch Personen machen, die eigentlich gar nicht unbedingt negative Einstellungen gegenüber Schwulen haben, sondern die das einfach dann nur noch so aus Gewohnheit machen und vielleicht auch gar nicht denken, dass das irgendwie schlimm ist. Und das Problem ist nur, sie signalisieren dadurch natürlich auch vielleicht ihren Freunden, dass wenn die jetzt schwul sind, dass das vielleicht was Komisches wäre. Also das heißt, es traut sich dann vielleicht auch ein Freund, sich nicht mehr zu outen, ne? Wenn man jeweils den Kumpel immer schwul als Schimpfwort reden hört. Und es führt auch dazu, dass schwul halt auch von den Leuten, die das hören, immer mehr als was Schlechtes dann verinnerlicht wird. Selbst wenn man selber das einfach nur so daher sagt.
Und jetzt vielleicht zum guten Schluss noch was Positives. Wie denken Sie, wie es in Zukunft weitergehen wird?
Ja, ob es positiv wird,
Also
weiß ich nicht.
hoffentlich.
Aber sagen wir mal so, ich bin da eigentlich schon relativ optimistisch, dass es in Deutschland ja sozusagen immer auch selbstverständlicher wird, das Thema sexuelle geschlechtliche Vielfalt, weil es natürlich auch einfach alle Menschen, egal wie viele Vorurteile sie bisher hatten, wahrscheinlich auch mehr und mehr erleben, dass auch in ihrem eigenen Umfeld Menschen queer sind und dadurch es zur Normalität wird. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, was ich schon meinte, man weiß nicht, wie stark auch diese Polarisierung weitergeht, ne? Also es gibt ja auch diese Tendenz, dass in manchen Ländern, die sich dann gerade so von dem Westen, von dem sogenannten Westen abgrenzen, dass dort die restriktive Politik gegenüber queeren Menschen immer stärker wird. Das ist was, was mir eigentlich leider so ein bisschen Sorgen macht.
Und vielleicht jetzt noch mal was auf jeden Fall Positives. Was ist das etwas sehr Positives, was Sie gemerkt haben, das sich in den letzten Jahren verändert hat und was dich persönlich glücklich macht?
Also mich macht zum Beispiel, jetzt fällt mir nur so eine Anekdote ein, die das aber sehr schön zeigt. Ich habe irgendwann in einem ganz anderen Kontext, wo es gar nicht um das, also mein berufliches Thema sexuelle geschlechtliche Vielfalt und Einstellungen dazu ging, sondern in irgendeinem ganz anderen Kontext habe ich mich mit einer Frau über das Thema unterhalten, die dann meinte, ja, sie ist Mutter und ihre Tochter geht auf eine Schule. Und dort gibt es jetzt auch so eine Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an dieser Schule. Und als nachdem das bekannt war, dass es diese Kontaktperson gab, hat sich dann auch gleich ein Kind als trans geoutet. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr schön finde, dass ich so merke, ja, es ist tatsächlich in, es wird, es gibt auf jeden Fall immer mehr Schulen, wo das Thema auch enttabuisiert wird und wo Jugendliche eben auch ohne große Angst vor Diskriminierung haben zu müssen, damit umgehen können.
Das ist auf jeden Fall etwas sehr Positives, das Ende.
Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und uns beiden heute zugehört habt. Schaut auf jeden Fall euch noch die restlichen Sachen zu dieser Woche auf Instagram auf, Salon5-Unterstrich. Und am besten möchtest du auch noch etwas zum Abschluss sagen.
Ja, es hat mir viel Spaß gemacht und du hast irgendwie ja eigentlich viel schlauere und bessere Fragen gestellt, als ich sonst von Journalisten gefragt werde.
Ah,
Ja, auf jeden
danke.
Fall.